bitten, Platz zu nehmen und leise zu werden, damit wir mit dem ersten Stück starten können. Danke. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie mit dem Wochenspruch der kommenden Woche begrüßen. Der steht in Epheser 5, die Verse 8 bis 9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Manchmal fällt es mir persönlich schwer, als Kind des Lichts zu leben, bei dem, was alles um einen herum passiert. Es ist dann oft nicht einfach. Aber dieser Spruch zeigt, was wir bekommen und was die Frucht ist. Das ermutigt mich dann im Alltag wieder enorm, doch Kind des Lichts zu sein und schenkt mir Motivation. Das wünsche ich auch Ihnen. Aber dieser Gottesdienst ist auch für ein Paar ein besonderer Gottesdienst, denn heute wird Anna-Sophie Kerberger getauft. Deswegen möchte ich auch Freunde, Familie und Bekannte recht herzlich begrüßen. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage, nämlich ob heute Morgen einer hier ist, der heute an diesem Tag Geburtstag hat. So möge er sich bitte melden. Okay, schade. Genau, heute wird Matthias Büchle für uns predigen und auch die Taufe halten. Genau, und jetzt würden wir gerne mit einer Anbetungszeit starten und damit dem ersten Lied Alle Augen auf dich.
Genau, und das Lied ist wahrscheinlich noch wenigen bekannt, deswegen möchten wir mit Ihnen zusammen erstmal die erste Strophe und der Refrain gar nicht zum Mitsingen verpflichten und Sie es erstmal aufs Bild lassen können, anhören und dann singen wir nochmal zusammen ab der ersten Strophe sozusagen.
Thank you. Wir hören Worte aus dem Psalm 91, die Verse 1 bis 6 und 9 bis 16. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Wir beten. Herr, an diesem Morgen kommen wir vor dich. Mit allem, was uns bewegt und beschäftigt, dürfen wir bei dir sein. Dafür danken wir dir. Danke, dass wir an diesem Sonntag Ennas Taufe feiern dürfen. Es ist etwas Besonderes, dass sie eine Beziehung mit dir eingehen kann. Danke für dieses Geschenk. Und auch wir anderen erinnern uns heute daran, dass wir auf deinen Namen getauft sind und zu dir gehören. Im Alltag geht das schnell unter. Wir leben oft nach unseren Maßstäben und tun das, was uns gefällt. Wo immer wir in der letzten Woche gegen deinen Willen gehandelt haben, bitten wir dich um Vergebung. Wir bringen jetzt in der Stille vor dich, was uns beschäftigt und schwer auf dem Herzen liegt. Herr, erbarme dich. Gott hat jedes Gebet gehört. Er hat sich über uns erbarmt und unsere Sünden von uns genommen. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Ich freue mich sehr, dass wir heute in diesem Gottesdienst miteinander Taufe feiern dürfen. Die Inna Sophie Kehberger ist hier. Ich sehe sie. Ich habe sie noch nicht gehört heute, aber ich sehe sie. Und die Eltern sind hier und die Großeltern sind hier und ganz viele, die zur Familie gehören und Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Die christliche Kirche tauft, weil Jesus Christus selbst den Auftrag dazu gegeben hat und weil wir seiner Verheißung und seinen Zusagen vertrauen. Und deshalb hören wir jetzt auf Worte von Jesus, die im Matthäusevangelium aufgeschrieben sind.
Ich lese aus der Basisbibel Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt.
Ich habe eine kleine Geschichte von Michael Stolberg entdeckt, in der sehr schön beschrieben wird, was Taufe ist. Besitzen Sie eine Kreditkarte, so schreibt er. Es ist schon erstaunlich, welche Möglichkeiten man durch solch ein kleines Stück Plastik hat. Man legt es einfach hin, leistet elegant seine Unterschrift und schon ist der Fall erledigt. Schauen, aussuchen, kaufen, unterschreiben und konsumieren. Die Welt steht einem offen, unterschreiben und konsumieren. Die Welt steht einem offen mit einer guten Kreditkarte. Glanz und Elend jeder Karte, sie ist auf meinen Namen ausgestellt. Ich lebe immer auf meine Kappe. Es gibt allerdings eine Kreditkarte, bei der ist das grundsätzlich anders. Es ist die in kirchlichen Kreisen ausgegebene Baptisma Credit Card, zu Deutsch Taufurkunde. Ihre Taufurkunde ist vermutlich Ihr einziges Guthabenkonto, das sich nicht an Ihren eigenen Grenzen und Möglichkeiten orientiert. Und der Grund dafür ist der, dass sie auf einen anderen Namen hin ausgestellt ist. Schauen Sie sich Ihren Taufschein einmal genau an. Dort heißt es, getauft im Namen des dreieinigen Gottes. Dies bedeutet, durch die Taufe verbindet sich unser menschlicher Name mit dem Namen eines anderen, der sich bereit erklärt, jegliche Haftung für uns zu übernehmen. Wer getauft ist, muss sein Leben also nicht mehr aus eigenem Vermögen heraus bestreiten. Er darf vielmehr seine gesamte Schuld dem überlassen, der sogar dafür aufkommt, was sich mit Geld nicht ausgleichen lässt. Diese Baptisma Credit Card ist ein himmlisches Angebot. Umso verwunderlicher, dass nur wenige etwas mit ihr anzufangen wissen. So schreibt Michael Stolberg. Gott verbindet sich mit uns. Sein Name wird mit unserem Namen verbunden. Das bedeutet Taufe. Gott sagt, ja, ich übernehme die Haftung für dich, die Bürgschaft. Noch mehr, du darfst mein Kind sein. Du bist mir so wertvoll, dass ich dich in meiner Familie haben möchte. Ich will mit dir leben und in dir durch meinen Heiligen Geist. Und dafür übernehme ich die Verantwortung, bedingungslos. Möchtest du das? Nun ist Inna Sophie, sie spielt gerade hier vorne wunderbar, noch nicht in der Lage, darauf selbst die Antwort zu geben. Und deshalb werde ich gleich die Eltern und die Paten stellvertretend fragen, ob sie dieses Angebot für Inna Sophie annehmen möchten und ob sie bereit sind, Inna Sophie so zu begleiten, dass sie einmal selbst diesem Ja Gottes ihr Ja zustimmen kann. Auch Sie als versammelte Gemeinde werde ich gleich fragen, ob Sie Inna Sophie in die Gemeinschaft der Christen aufnehmen werden. Denn Glaube ist keine Privatsache. Er entwickelt sich im Kreis der Geschwister. Er braucht Begleitung, er braucht Korrektur. Herausforderung und liebevolle Zuwendung. Wenn wir jetzt gemeinsam unseren Glauben bekennen, dann tun wir dies in der Gewissheit, dass wir zusammengehören, weil er, Jesus Christus, uns verbindet. Und wir tun das in der Erinnerung an unsere eigene Taufe. Und wir danken dafür, dass wir zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde gehören und wollen aufs Neue unser Leben in seinen Dienst stellen. Wir stehen zum Glaubensbekenntnis auf und danach bitte ich die Eltern und Paten, stehen zu bleiben. Gemeinsam bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich setzen und Paten und Eltern bleiben stehen. Liebe Rebecca, lieber Michael, ihr habt gehört, was Gott in der Taufe zugesagt hat und was dieses Geschenk für alle Getauften bedeutet. So frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind Inna Sophie getauft wird? So antwortet mit Ja.
Ja.
In der Taufe nimmt Gott dieses Kind als sein Kind an. Dieses Geschenk will im Glauben erkannt, ergriffen und angenommen werden. Dabei ist das Kind auf die Hilfe seiner Eltern und der Paten angewiesen. Deshalb frage ich euch, die Eltern und die Paten, wollt ihr Inna Sophie? Deshalb frage ich euch, die Eltern und die Paten, wollt ihr Inna Sophie so begleiten, dass der Glaube an Jesus Christus in ihr wachsen kann? Und seid ihr bereit, sie in der Verantwortung vor Gott zu erziehen? So sprecht gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott stärke euch für diese Aufgabe. Und ich frage euch, die Geschwister in dieser Gemeinde, wollt ihr Inna Sophie in eurer Mitte aufnehmen und dazu beitragen, dass sie ihre Taufe dankbar annehmen und den Glauben an Jesus Christus ergreifen und festhalten kann? So antwortet gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Wir singen nun gemeinsam das Lied »Mutig komme ich vor den Thron«.
Und sagt, dann wird es dir zweifelhaft.
Familie und die Paten hier zum Taufstein. Und wenn Kinder dazukommen wollen, um das hier vorne zu sehen, dürfen die das gerne tun. Also alle Kinder, die hier vorne den ersten Blick haben wollen, kommt nach vorne. Und die Erwachsenen wollen ja auch was sein. Wer gerne aufstehen möchte während der Taufhandlung, darf das tun. Und dann sieht man was und steht auch mal zwischendurch. Aber das dürfen sie selbst entscheiden. Gibt es noch Kinder, die hier zuschauen wollen? Da hinten kommt jetzt jemand, oder? Ja, ja. Okay, also nur Mut und hier nach vorne. Mit dem Papa mit dazu, kein Problem. So. Wir beten. Dreieiniger Gott, wir danken dir für das Leben von Inna Sophie. Du hast es ihr geschenkt, du hast sie wundervoll gestaltet und gemacht. Du hast ein Ja über ihr bereits gesprochen. Du hast sie ihren Eltern anvertraut. Heute bringen wir sie vor dich, dass du sie aufnimmst in deine Gemeinschaft, dass du deinen Namen mit ihrem Namen verbindest. Durch Jesus Christus, der den Weg zum Vater freigemacht hat. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Zuwendung. Amen. Inna Sophie Kirwan, jetzt musst du schauen, was passiert. Ich taufe dich im Namen des Gottes des Vaters. Ich taufe dich im Namen des Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der barmherzige Vater, hat dich als sein Kind angenommen. Er stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er lasse dich wachsen im Glauben und erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi. Er bewahre dich zum ewigen Leben. Amen. Jetzt gibt es hier sogar ein Handtuch hinter den Blumen, habe ich gehört. Kann man das wieder ein bisschen sauber machen? Aber Wasser ist wichtig, damit deutlich wird, was die Taufe ist. Wunderbar, machst du das. Ihr habt einen Taufspruch ausgewählt und Michael, du wirst selbst der Inna Sophie diesen Taufspruch zusprechen.
Der Taufspruch steht in 2. Mose 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.
Und dann gibt es hier eine Taufkerze. Diese Taufkerze erinnert an diesen Tag der Taufe und wenn ihr sie anzündet, vielleicht auch ganz bewusst am Tauftag, soll sie euch erinnern und soll sie Inna Sophie erinnern, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und ich scheine hinein in diese Welt und wer an mich glaubt, der wird leben und der wird das Licht des Lebens erfahren und selbst Licht in dieser Welt sein. So übergebe ich mal irgendjemandem, der Paten, diese Kerze, vorübergehend, und nachher dürfen wir sie wieder hier hinstellen. Ich möchte jetzt euch als Eltern und Paten für diese Aufgabe des Elternamtes und des Patenamtes segnen. Der barmherzige Gott hat euch Enna Sophie geschenkt. Er hat Rebekka in der Stunde der Geburt geholfen und bewahrt. Wir bitten ihn um seinen Segen der Geburt geholfen und bewahrt. Wir bitten ihn um seinen Segen für euch und eure Aufgabe als Eltern und Paten. Er gebe euch Kraft und Liebe, Enna Sophie auf ihrem Weg zu begleiten. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wir beten: Danke, du Schöpfer des Lebens, für das Wunder der Geburt. Danke, dass wir darin deine Zuwendung und Liebe, deine Fantasie und deine Weisheit erkennen. Danke für Enna Sophie. Danke für Familie Kirberger. Und danke für diese Gemeinde. Schenke es uns, dass wir gute Wegbegleiter sein können und glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen für dich. Amen. Nun hören wir gemeinsam auf ein Lied der Band.
Thank you.
Danke für 478,52 Euro, die letzte Woche zusammengekommen sind. Während des folgenden Liedes wollen wir für die Seniorenarbeit der Gemeinde sammeln. Ich bin dankbar, dass wir viele Angebote für die einzelnen Altersklassen in dieser Gemeinde haben. Und so wie es wichtig ist für mich, dass es die Jugendarbeit gibt, ist es wichtig auch, dass es für die Senioren die Seniorenarbeit gibt. Und wie ich auch schon mal gesagt habe, wenn ich später alt bin, möchte ich auch, dass die Seniorenarbeit in der gleichen Qualität, wie sie jetzt ist, auch noch existiert. Deswegen sammeln Sie kräftig. Genau, und am Ausgang sammeln wir für die Telefonseelsorge. Wir singen jetzt das nächste Lied.
Und nun bitten wir dich, Herr, schenke du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wer ist schuld? Wer ist schuld am WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft? Jogi Löw, Oliver Bierhoff, Özil oder Gündogan? Oder vielleicht sogar die Mannschaft, also die Spieler auf dem Platz? Nach dem WM aus ist das Land auf der Suche nach Schuldigen, so hat es seine Tageszeitung getitelt. Wer ist schuld? Diese Frage geht seit Kindertagen mit uns. Und es gibt eine Tendenz. Schuld sind die anderen, schuld sind die Umstände, schuld ist die Gesellschaft. Wer ist schuld? Diese Frage habt ihr als Überschrift über den Bibeltext gestellt, der für heute vorgeschlagen ist. Ich lese aus Johannes 9 die Verse 1 bis 7. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus dem Speichel machte er einen Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasche dich im Wasserbecken von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Abgesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Und jetzt folgt eine sehr dramatische Geschichte. Diesem Mann wird nämlich nicht geglaubt, dass er überhaupt blind war. Die Frommen wollen ihn zur Rechenschaft ziehen, als ob er etwas dafür könnte, dass er geheilt worden ist. Und schließlich wird er aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Johannes erzählt diese Geschichte meisterlich, Sie müssen das mal nachlesen, in diesem Kapitel 9 des Johannesevangeliums. Denn er macht deutlich, dass die vermeintlich Sehenden die Blinden sind und dass alle durch die Begegnung mit Jesus der Heilung bedürfen. Und dann schließt diese Geschichte so. Jesus hörte, dass sie den Mann aus der jüdischen Gemeinde geworfen hatten. Er suchte ihn auf und fragte ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte: Wer ist es denn, Herr? Ich will gerne an ihn glauben. Jesus antwortete: Du hast ihn schon gesehen. Es ist der, der mit dir redet. Da sagte der Mann: Ich glaube, Herr. Und er fiel vor ihm auf die Knie. Wer ist schuld? Spannend finde ich ja, dass diese Frage die Jünger stellen. Eigentlich interessieren sie sich überhaupt nicht für den Blinden oder für seine Krankheit. Sie fragen nach der Ursache. Wer ist schuld an dieser Krankheit, der Blindgeborene selbst oder seine Eltern? Denn im damaligen jüdischen Verständnis wurde oft Krankheit mit Schuld und Sünde in Verbindung gebracht. Und jetzt waren sie an einer für sie sehr spannenden theologischen Fragestellung. Könnte es sein, dass ein Mensch schon im Mutterleib, also pränatal, sündigt? Oder könnte es sein, dass Kinder für das büßen müssen, was ihre Eltern an Schuld auf sich geladen haben? Den Jüngern geht es also gar nicht um diesen Menschen, der da in den Gassen vor dem Tempel in Jerusalem sein Dasein als Bettler fristet, sondern um ein Anschauungsobjekt für ihre Diskussionen. Ebenso wenig ging es den Frommen, den Theologen, um diesen Menschen, die im Verlauf dieser Geschichte in harte Auseinandersetzungen mit diesem Geheilten treten. Für sie war der ganze Vorgang der Heilung ein Delikt, mit dem sie Jesus als Gotteslästerer überführen wollten. Und Jesus? Im Vorbeigehen sah Jesus diesen von Geburt an Blinden. Da, wo andere hastig vorbeirennen oder bewusst wegschauen, da, wo die allermeisten blind sind für die Not eines Menschen oder wo diese Not schon zur Routine geworden ist, da sieht Jesus. Und schon in diesem ersten Vers wird deutlich, dass es hier nicht um die Frage geht, wer Schuld hat und wer nicht, sondern um die Frage, wer sieht und wer nicht, wer sehend ist und wer blind ist. Deshalb lässt sich Jesus auch gar nicht auf eine Diskussion oder ein Streitgespräch ein. Keiner hat Schuld daran, weder die Eltern noch der Blindgeborene selbst, antwortet er. Jesus geht es nicht um den Blick zurück. Und die Frage, wer ist schuld, ist immer in die Vergangenheit gerichtet. Jesus aber ist nicht auf die Vergangenheit fixiert, sondern auf die Zukunft hin orientiert. Die Leute fragen, was ist die Ursache? Und Jesus fragt, was ist das Ziel? Die Leute fragen, woher kommt das? Und Jesus fragt, wohin führt das? Das heißt nicht, dass Jesus die Schuld nicht ernst nehmen würde oder einfach wegwischen würde. Das heißt nicht, dass Schuld nicht manchmal schwer auf Menschen lasten würde. Das heißt nicht, dass die oft quälende Frage nach dem Warum nicht ernst genommen werden würde. Sondern es geht um eine Veränderung der Blickrichtung. Es geht um die Frage, wer hier blind ist und wer sehend. Es geht um die Frage, wer gesehen wird und wer übersehen wird. Und es geht um die Frage, wer wirklich das Licht ist, das in die Dunkelheit hineinleuchtet. Dem Blindgeborenen soll ein Licht aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch den Jüngern, den Theologen und allen anderen, die dieses Geschehen mitbekommen, sollen die Augen aufgehen. Sie sollen erkennen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Und somit sollen auch uns die Augen geöffnet werden, die wir diese Worte heute hören und bedenken und die wir an manchen Stellen doch auch blinde Flecke haben oder von Blindheit geschlagen sind. Wir sollen ganz neu das Handeln Gottes an uns und in dieser Welt erkennen und wahrnehmen. Er soll sichtbar werden. Er soll leuchten in und trotz aller Dunkelheit. Ich will Ihnen drei kurze Gedanken mitgeben, wohin es führt, wenn Jesus die Augen öffnet, was das Ziel dieser Blindenheilung ist. Das erste, Jesus öffnet die Augen, damit wir ihn neu sehen. Der britische Pfarrer David Adam schreibt in einem seiner Bücher: Oft, wenn ich mich in der Kirche der Gemeinde zuwende und sage, der Herr sei mit euch, höre ich eine sehr gedämpfte Antwort und mit deinem Geist. Ich verkündige laut, der Herr ist hier und auf der anderen Seite ist kaum ein Schimmer von Erregung. Dann wundere ich mich darüber, so schreibt er, was wir gerade sagen und tun. Die Gegenwart Gottes auszurufen, gehört zu den aufregendsten Dingen, die wir je tun können. Jedes Mal, wenn wir die Gegenwart Gottes verkündigen, müssten wir vor Erregung beten und unsere Herzen müssten mit einem freudigen Halleluja bersten. Wenn es aber nur zu einer aufgesagten, müden Antwort kommt, sollten wir uns wohl fragen, was ist denn nur mit uns geschehen? Wir müssen wissen, dass Gottes Gegenwart nie langweilig sein kann. Wenn wir uns aber langweilen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns seiner Berührung entzogen haben. Wir müssen aufhören, von ihm nur zu reden. Wir müssen aufhören, ihn nur in Büchern und an entfernten Orten zu suchen und müssen lernen, dass er uns schon gefunden hat und mitten unter uns ist. Licht kommt in unser Leben, wenn wir uns Jesus ganz neu hingeben und uns von ihm berühren lassen. Jesus ist da, heute, jetzt, mitten in diesem Gottesdienst. Rechne ich damit, dass er mir begegnen will, dass er mich anschaut, dass er mich fragt, wie den Petrus, hast du mich lieb? Glaubst du mir? Weißt du, dass ich mich nach dir sehne, dass ich nichts lieber tue, als diesen Tag mit dir zu leben und zu verbringen? Das Das ist doch umwerfend. Jesus Christus ist hier. Wir wissen das, wir sagen das. Aber erregt uns das noch? Er ist nicht sichtbar, ja, aber in einer anderen Wirklichkeit erfahrbar und erlebbar. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns, wirkt in diesem Gottesdienst, in uns und durch uns. Ich merke, wie ich Jesus immer wieder links liegen lasse. Wie ich auf meine Kompetenzen und Erfahrungen eher vertraue als auf seine Möglichkeiten. Wie ich der Realität, die ich vor Augen habe, eher glaube als ihm. Oh, wir brauchen die Heilung unserer Blindheit, dass wir ihn neu sehen. In der Kommunität Gnadental gibt es ein Lied, da heißt es, im Anschauen seines Bildes, da werde ich verwandelt in sein Bild. Das ist das Geheimnis der Verwandlung von der Blindheit zum Sehen. Indem ich auf Jesus höre, indem ich das tue, was ich als Worte und Wegweisung von ihm erkenne, erlebe ich das Wunder der Verwandlung. So wie es der Blindgeborene im Tun, im Gehen erlebt hat. Dieses Wunder der Verwandlung von der Blindheit zum Sehen. Indem ich mit Jesus im Gespräch bin und Gespräch heißt reden und hören, erkenne ich, wer Jesus wirklich ist. So wie der Blindgeborene Jesus im Gespräch erkannt hat. Und dann folgt der Glaube. Ich glaube, Herr. Und er fiel vor ihm auf die Knie. Jesus öffnet uns die Augen, damit wir ihn neu sehen, ihm glauben, ihn anbeten. Und deshalb sollte unser Gebet sein, wie es in einem Lied ausgedrückt wird, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Der zweite Gedanke, Jesus öffnet die Augen, damit wir uns neu sehen. Vermutlich hatte sich der Blindgeborene mit seinem Schicksal arrangiert. Es gab keine Aussicht auf Heilung. Also musste er einen Weg finden, irgendwie durchs Leben zu kommen. Und so blieb ihm nicht viel übrig, als in den engen Gassen von Jerusalem und auf dem Weg zum Tempel hinauf, an dem viele vorbeikamen, sich als Berufsbettler durchzuschlagen. Wir lesen nichts davon, dass er von sich aus auf Jesus zugegangen wäre, geschweige denn, dass er von ihm Heilung erwartet hätte. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch wir uns mit unserem Leben arrangiert haben. Dass es mitunter ermüdend eintönig zugeht, oberflächlich. Dass wir bisweilen auf beiden Augen blind sind für die Farben Gottes, die in unsere Welt, die in unser Leben hineinzeichnet. Wir erleben unseren Alltag oft grau in grau. Wir sehnen uns zwar nach Farbe, aber in Wirklichkeit verläuft ein Tag wie der andere, verläuft eine Woche wie die andere. Und manche sagen, das ist das Hamsterrad, in dem ich mich gefühlt ständig im Kreis drehe. Wir jammern und klagen zwar über alles Mögliche, aber letztlich fühlen wir uns in unserer Blindheit oder mit unserem grauen Star ganz wohl. Es würde ja Entscheidendes fehlen, wenn wir nicht mehr über dies und jenes und diesen und jenen schimpfen, herziehen oder uns ärgern könnten. Jesus heilt die Blindheit des Mannes und damit bekommt dieser einen ganz neuen Blick für sich selbst. Damit wird er bereit, sich zu verändern, loszugehen, aus seiner Eintönigkeit aufzubrechen. Er wird bereit, nicht nur sich und seine Möglichkeiten und Unmöglichkeiten als Maßstab für sein Tun und Lassen zu sehen, sondern Gottes Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was der Blindgeborene gedacht hat, als Jesus auf so seltsame Weise an ihm gehandelt hat, mit Spucke und mit einem Dreckbrei in seinem Gesicht. Obwohl Speichel damals heilende Kräfte zugeschrieben wurden und Jesus damit eine Art Salbe angerührt hat, kam alles darauf an, ob er den Worten von Jesus vertraut und ob er daraufhin losgeht. Er ist losgegangen. Er hat alte Wege verlassen. Und dann hat er das Wunder der Veränderung erlebt. Die Augen wurden ihm geöffnet. Das ist übrigens Glaube, Nachfolge. Auf das Wort von Jesus hin aufzubrechen, loszugehen, ihm zu vertrauen. Auch wenn man noch nicht weiß, wohin das führt. Und dann eine neue Sicht zu bekommen. Jesus will auch unsere Augen öffnen. Er will hineinstrahlen in unsere Eintönigkeit, in unsere Bitterkeit, in unser Selbstmitleid, in unser Drehen um uns selbst. Er will uns eine neue Sicht für uns selbst schenken, als kostbare, wertgeachtete, wertvolle Geschöpfe, als Menschen, die er kaum geringer als sich selbst geschaffen hat, denen er Würde und Herrlichkeit verliehen hat und denen er das Werk seiner Hände anvertraut hat, so wie wir es in Psalm 8 lesen. Jesus öffnet die Augen, dass wir uns selbst ganz neu sehen können, dass unser Leben fantasievoll und farbig und kreativ und spannend wird und dass wir aufbrechen und ausbrechen aus unserem Hamsterrad, in das wir uns doch so oft selbst hineinbegeben. Lassen wir das an uns geschehen? Lassen wir uns heilen? Vertrauen wir ihm und gehen los? Der dritte Gedanke: Jesus öffnet die Augen, damit wir andere neu sehen. Vielleicht ist unser Leben und unser Glaube auch deshalb manchmal so farblos, weil wir uns nur in unseren eigenen Kreisen bewegen. Da, wo es relativ sicher ist, da, wo wir uns auskennen, in unserer sogenannten Komfortzone. Für die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, war der Blindgeborene nichts anderes als ein Objekt für ihre theologischen Fragestellungen und Diskussionen. Sie hatten keinen Blick für ihn. Sie haben sich in ihren Kreisen und ihren gewohnten Denkmustern bewegt. Und ich denke hier an manchen Hauskreis, der sich zwar die Köpfe heiß reden kann über unterschiedliche theologische Auffassungen, der aber nie in Bewegung kommt und sich um Menschen in Not kümmert. Indem Jesus den Blindgeborenen sieht, ihn anspricht, ihn heilt, fordert er seine Jünger heraus, ihre alten Denkmuster zu verlassen, ihre Nächsten neu wahrzunehmen und zu sehen, aufzustehen und loszugehen. Wir brauchen es so sehr, dass Jesus die Blindheit unserer Nächsten gegenüber heilt. Dass wir sie sehen, dass wir ihre Not sehen, dass wir erkennen, wen uns Jesus vor die Füße legt. Wir sind manchmal starke Verdrängungskünstler. Wir haben Mechanismen entwickelt, um nicht alle Not so an uns heranzulassen, dass sie uns krank macht. Das ist auch gut so. Aber wo sind wir in der Zwischenzeit vielleicht abgestumpft? Wo ist Not für uns zur Routine geworden? Wo nehmen wir sie vielleicht gar nicht mehr wahr, weil sie schon so selbstverständlich ist? Welche Not darf mir so nachgehen, dass es mir heiß dabei wird oder dass es mir kalt den Rücken herunterläuft? Welcher hilfsbedürftige Mensch darf mich aus meinem Konzept bringen? Welche Situation bringt mich dazu, dass ich aufstehe, meine Stimme erhebe, die Ärmel hochkremple und anpacke? Vielleicht will Jesus mir heute den Blick schärfen für einen Menschen oder für eine Not oder für eine Aufgabe, die er gerne mit mir anpacken möchte. Vielleicht will Jesus mir die Augen öffnen, indem er mir einen Gedanken schenkt, der mich nicht mehr loslässt. Oder indem er mich mit etwas konfrontiert, das mich beunruhigt. Oder indem er mir etwas aufs Herz legt, das mich berührt. Wenn Jesus uns die Augen öffnet für unsere Nächsten und wenn wir zu ihnen hingehen, dann kommt Bewegung in unser Leben. Dann verlassen wir unsere Sicherheiten und das, was wir im Griff haben, und verlassen uns auf sein Wort. Dann werden wir offen für Wunder Gottes. Und dann geht es nicht mehr um die Frage, wer ist schuld daran, sondern um die Frage, wie kann Gott durch mich ein Licht zum anderen bringen? Wie kann er durch mich hineinleuchten in das Dunkel eines anderen Menschen? Und wie kann er durch mich hindurchleuchten in diese Welt? Denn er selbst ist das Licht in und für diese Welt. Deshalb ist mein Gebet für Enna Sophie, für jede und jeden hier, für mich selbst: Herr, öffne du uns die Augen, öffne du uns das Herz, dass wir dich neu sehen, dass wir uns neu sehen, dass wir andere neu sehen. Amen. Du machst alles neu. Wir singen gemeinsam.
Ich möchte Sie noch zum Gottesdienst nächste Woche am 29. Juli um 10.30 Uhr einladen, hier im Paul-Gerhardt-Haus. Predigen wird Pfarrer Ulrich Schramm. Dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass draußen Flyer zum Gemeindefest liegen. Genau, dass sie sich das Datum merken und wann es losgeht und so weiter, steht alles auf dem Flyer. Also einfach am Ausgang einen mitnehmen. Genau, und jetzt würde ich Sie bitten, zur Fürbitte aufzustehen, wenn Sie können. Gestorben sind und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurden: Gerhard Kruse im Alter von 81 Jahren, Günther Eschweiler im Alter von 67 Jahren und Christel Schliwski im Alter von 77 Jahren.
Herr, wir bitten für die Angehörigen von Gerhard Kruse, Günther Eschweiler und Christel Schliwski. Sei du ihnen in ihrer Trauer spürbar nah. Lieber Vater, wir danken dir für Enna. Danke, dass du sie gewollt und gemacht hast. Wir danken dir für viele schöne Augenblicke, die Rebecca und Michael schon mit ihr erleben durften. Danke, dass Enna ein Teil dieser Gemeinde ist. Wir bitten dich, gib du ihr Menschen, die ihr vorleben, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Lass ihre Familie und uns Paten für sie gute Wegbegleiter sein. Herr, wir danken dir, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können. Hab Dank für jeden, der sich im Stadtteil Heckinghausen engagiert, in der Gemeinde, der Jugendarbeit und der Seniorenarbeit. Wir bitten dich um Energie für alle Hauptamtlichen und alle Mitarbeiter. Segne du die Arbeit, die hier geschieht. Gott, wir danken dir, dass wir im Überfluss und in Frieden leben können. Danke, dass wir ein Zuhause haben, in dem wir uns wohlfühlen. Wir bringen dir all diejenigen in dieser Stadt und in dieser Welt, denen es nicht so gut geht. Eröffne du Perspektiven und schenke neuen Mut, wo Mutlosigkeit herrscht. Gib du denen, die sich in der Politik engagieren, um etwas zu verändern, gute Gedanken und Strategien, um deine Ideale in dieser Welt zu verwirklichen. Danke, Herr, dass du auch das hörst, was jedem persönlich auf dem Herzen liegt. Wir schließen es ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen.
Und im Namen des dreieinigen Gottes darf ich dir ganz persönlich den Segen zusprechen. Sei gesegnet, ohne die Sorge zu haben, dass es nicht genügt, was du tust. Sei gesegnet, ohne die Angst zu haben, dass es nicht ausreicht, was du bewegst. Sei gesegnet, ohne die Furcht zu haben, dass du nicht gut genug bist. Du bist gesegnet. Gottes Gnade reicht immer aus. Du bist gesegnet. Du bist geliebt. Geh deinen Weg im Frieden, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen noch gemeinsam ein Segenslied.
Thank you.
Geist und Licht, Gott segne dich. Ewiglich, fürchte nicht, du lebst vor seinem Angesicht, und nicht, du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich. Angesicht, Gott segne dich.